Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Drei Turniere auf drei verschiedenen Kontinenten bei den Herren, zwei Turniere in Nordamerika bei den Frauen, dazu der Einstieg eines saudi-arabischen Staatsfonds ins ATP-Tennis und die Ankündigung von Andy Murray, dass er wohl zurücktreten wird nach dem Sommer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Hier nochmal der Dank an Niki Goya, die letzte Woche für dich übernommen hat und die mit mir über die beiden Turniere in Dubai und Doha gesprochen hat. Dieses Mal bist du wieder dabei und als allererstes meine Frage ist, du hast ja früher selber Tennis gespielt. Was warst du rein von der Emotion für einen Typ auf dem Platz?
Ja, ich meine, das Lustige ist ja, dass ich mich jetzt in meinem richtigen Job primär mit Emotionen beschäftige. Von daher kann ich da jetzt einigermaßen professionell darauf zurückgucken oder mich versuchen zu erinnern. Ja, ich meine, ich war sowieso ein sehr emotionales Kind, ne? Also ich war auch schon eher so das bockige, brüllende, auf den Nerv gehende Kind. Ich habe später auch noch relativ lange Fußball gespielt und bin ab meiner jetzt nicht großen technischen Begabung vom Sturm nach und nach in die Abwehr zurückgerückt. Und mein primärer Job in der C-Jugend war, den gegnerischen Stürmer innerhalb der ersten drei Minuten aber mit einer Sense umzulegen und ihn dann anzubrüllen, weil ich damals schon 15 Zentimeter größer war. Ja. Das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie ich beim Sport war.
Hast du Schläger geschmissen beim Tennis?
Also da hat meine Eltern aber kein Geld für.
Also ich habe Schläger geschmissen beim Tischtennis. Ich 30 Jahre
dezent weniger Geld, dass man, glaube ich, Tischtennisschläger
ja,
steckt, oder?
Absolut. Ja, aber auch der Schläger kostete 100, 120 Mark damals noch. Aber ich war jemand, der sehr viel geschrien hat auch. Also ich kann mit jemandem wie Andrei Rublev durchaus sympathisieren und kann sagen, dass ich kann es nachvollziehen, wie er auf dem Platz reagiert und wie viel Energie er selber verbraucht, wenn er sich über sich ärgert. Dass er dann jetzt allerdings dann auch wieder andere Leute angeht, das geht so nicht und darüber sprechen wir nachher noch. Das ist ja schon eine der großen Geschichten dann der letzten Woche gewesen.
Ja, wahrscheinlich so die größte Mainstream-Geschichte.
Ja. Ne?
Haben wahrscheinlich viele irgendwie irgendwo mitbekommen. Ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt in Amerika wären, würden wir sagen, ist wahrscheinlich im Sportcenter gelaufen. Und ja, spannenderweise die ATP durch Tennis TV weiß ja auch, wie man solche Überschriften da genau auf YouTube setzt. Das klang dann auch schon sehr dramatisch und hatte, glaube ich, auch schon irgendwie eine 500.000 Abrufe oder so, das Video. Also die wussten das auch schon zu nutzen.
Ja, und auch die Überschrift dieses Podcasts ist ja durchaus ein wenig.
Meinst du, hast gelernt?
Ja, ich habe gelernt. Ich habe versucht zu lernen. Mal gucken, wie sich das auf die Downloadzahlen auswirkt dann jetzt. Wir werden natürlich jetzt hier gleich über die Herrenturniere sprechen, aber wir fangen natürlich an mit den Damenturnieren. Austin in Texas und San Diego in Kalifornien. Das waren die beiden Orte der Frauen, die letzte Woche bespielt worden sind. Und Philipp, was als erstes können wir sagen, nachdem wir ein Abu Dhabi ein 500er erlebt haben, in Doha und Dubai 2000er, jetzt wieder ein 500er. Die Besetzung dieses Turniers hat ein bisschen darunter gelitten, dass es das vierte hochpreisige Turnier der WTA in vier Wochen war.
Ja, und sind wir ehrlich, es sind natürlich jetzt auch von den Preisgeldern her nicht wirklich die Äquivalente zu den Herren. Also es wird jetzt hier nicht der ganz große Goldtopf aufgeschraubt, sondern vielleicht der mittlere Silbertopf oder so. Ich kann mir vorstellen, dass sich da dann auch nicht jeder Star von anziehen lässt. Aber es war jetzt natürlich für ein paar, die entweder zurückgekommen sind oder nochmal eine Chance gesucht haben, vor dem Sunshine Double eine schöne Chance, das auszuprobieren.
Es waren auch ein paar Spielerinnen dabei, wo man gesagt hat, okay, die haben wir länger nicht mehr gesehen. Caroline Wozniacki war zum Beispiel in der Wildcard angetreten, ist in der ersten Runde gegen Anna Blinkova ausgeschieden. Julie Niemeyer, die in den letzten Wochen mehrere Turniere in Mexiko gespielt hatte, ITF-Turniere, und sich da so ein bisschen nach oben gespielt hatte, ist hier durch die Quali durchgegangen, hatte dann die zweite Runde erreicht, hatte in zwei Sätzen dann gegen Jessica Pegula verloren. Auch andere Spielerinnen, die durch die Qualifikation durchgekommen waren, sehen wir bei größeren Turnieren wahrscheinlich erstmal nicht. Marina Melnikova und Marina Stakusic zum Beispiel. Das waren zwei Spielerinnen, die davon profitiert haben, dass sie dort dann auf eher schwächere Konkurrenz getroffen sind. Am Ende standen Marta Kostyuk und Katie Bolter im Finale und das ist ein Überraschungsfinale, aber wir können sagen, sowohl Katie Bolter als auch Marta Kostyuk haben jetzt in den letzten Monaten unter Beweis gestellt, dass sie zur entweder erweiterten Weltspitze im Fall von Katie Bolter oder direkt in die Weltspitze vorstoßen können, wie zum Beispiel Marta Kostyuk.
Ja, und ich muss zugeben, ich gucke ein bisschen unterschiedlich auf die beiden und habe mich in dieser Woche auch nochmal gefragt, ob das unfair ist. Ich halte Bolter jetzt für eine relativ biedere Spielerin. Also irgendwie nichts richtig Besonderes. Vielleicht muss ich das revidieren, gerade langfristig, mal schauen. Sie hatte sehr viele Verletzungen in den letzten Jahren, hat also nie die Chance gehabt, sich so richtig zu entwickeln. Und auf Kostyuk gucke ich immer noch als ein potenzielles Supertalent. Für mich hat sie wirklich was von Bianca Andreescu, einfach in der Art, welche Schläge sie zur Verfügung hat, natürlich auch in dem Charisma, was sie mit auf den Tennisplatz bringt, also in der sehe ich eine potenzielle Top-3-Spielerin oder so, dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis sie da wirklich ankommen würde, sie ist aber auf der anderen Seite halt auch erst 21, also noch total jung. Und von daher ein bisschen mehr überrascht hat mich jetzt Bolter, muss ich sagen, in dieser Woche.
Katie Bolter hat hier eine wirklich gute Woche gehabt. Sie hat in der ersten Runde gegen Lesia Zurenko gewonnen, dann gegen Beatrice Hartmeier gewonnen und dann gegen Donna Vekic und dann gegen Emma Navarro. Das heißt, alles Konkurrenz, die eigentlich vielleicht so ein kleines bisschen höher als sie angesiedelt worden wäre, wenn man jetzt von Lesia Zurenko dann auch noch absieht. Aber hat Hartmeier zu besiegen, dann Donna Vekic, die vorher eine gute Woche gezeigt hatte und die vor allen Dingen auch in den letzten Wochen stark gespielt hatte. Das war ein erstes Ausrufezeichen und ich habe das Match gestern kommentiert zwischen Katie Bolter und Emma Navarro. Da hat Bolter von der ersten Sekunde an die Pace übernommen und Emma Navarro war am Ende sogar ein kleines bisschen planlos, wie sie hier Punkte machen könnte. Das hat Bolter von oben runter gespielt und zwar mit einer ziemlichen Power. Es gab letztes Jahr einen Beitrag in einem, ich weiß gar nicht in was für einem Magazin, in so einem Hochglanzmagazin in Großbritannien und da war Katie Bolter zusammen mit Jack Draper auf dem Cover und da stand dann drunter die neuen Superstars des britischen Tennis. Ich will jetzt noch nicht so weit gehen, um Katie Bolter in den Superstar-Status reinzuheben, aber das britische Tennis, das dürstet nach neuen Namen, vor allen Dingen, weil Emma Raducanu die Erwartungen jetzt nach ihrem US Open-Sieg nicht so ganz erfüllen konnte, die gucken da schon sehr drauf. Und Katie Bolter hat gestern so ein bisschen oder in dieser Woche so ein bisschen das erste Ausrufezeichen gesetzt und steht jetzt unter den Top 40 in der Welt.
Ja, und gilt halt wirklich seit Jahren als Talent, gilt als eine, die vor allem auf schnelleren Belegen in der Vergangenheit sehr gute Resultate geholt hat, hat auch mit den besten ersten Aufschlag auf der Tour, ich würde mal sagen so Top 10, Top 15, aber darüber hinaus jetzt nichts, was so direkt ins Auge sticht, außer, und das muss man sagen, sie ist schon in der Lage, eine relativ hohe Intensität und Tempo zu gehen. Und das einigermaßen fehlerfrei, wenn sie so einen Lauf hat. Und ich würde mal sagen, dass sie auch ein bisschen in dem Match gegen Emma Navarro passiert, wo sie einfach in der Lage war, ein hohes Tempo zu gehen und Navarro nicht die Winkel zu geben, die Navarro gerne hat. Navarro ist halt physisch, macht den Court ein bisschen breit, spielt ja fast so ein bisschen eine Art von Sandplatztennis auch auf Hardcourt. Und dann kommt eine Bolter daher, wenn sie wirklich gut in Form ist, spielt hier viel die Linien entlang, spielt tief, fällt den Druck hoch und hat eben diesen tollen Aufschlag. Und eben nichts, was so sehr ins Auge sticht, wie jetzt zum Beispiel bei einer Kostyuk, wo es sehr evident ist, welche Talente die so hat. Aber es ist natürlich eine Art von Tennis, gerade im modernen Damentennis, mit dem man ziemlich weit kommen kann. Ich frage mich eben, ist sie jetzt wirklich eine, die zum Beispiel in die Top 20 aufsteigen kann? Da habe ich noch so meine Zweifel und auf der anderen Seite muss ich dann eben wirklich zugeben und mich unter Umständen auch revidieren. Ich hätte sie jetzt auch nicht unbedingt in ein 500er-Finale kommen sehen. Sie hat letztes Jahr auf Rasen gut ausgesehen. Nottingham hat sie da gewonnen und dann ganz okay gespielt in den Monaten danach und dann jetzt diesen guten Saisonstart, aber eben noch nichts, wo ich dachte, ja, jetzt kommt der nächste Schritt.
Wollte sich vielleicht nicht von ihrem Freund abhängen lassen, der ja im Moment dann für sehr viel Aufsehen sorgt auf der Männertour, Alex de Minaur, der mit Katie Bolter zusammen ist. Über den sprechen wir gleich noch. Marta Kostyuk auf der anderen.
Hört man übrigens Bolter mittlerweile an, wenn man darauf achtet. Ein leichter australischer Akzent mittlerweile hier drin.
Ja, ja, das kommt davon. Ne? Ja. Marta Kostyuk auf der anderen Seite hat hier wirklich ein gutes Turnier gespielt. Erste Runde Ann Lee, 3 Sätze, dann gegen Taylor Preston gewonnen, dann gegen Anastasia Pavlyuchenko, war ein sehr intensives Duell, 3-6, 6-4, 6-3. Und dann das Match gegen Jessica Pegula. Das hatte sie, da stand sie 0-2 im Head-to-Head und hatte das letzte Match 0-6 und 2-6 verloren. Und im ersten Satz hatte sie bis zum 1-5 quasi keine Chance. Und Kostyuk war total außer sich, also wirklich außer sich. Sie hat 4-5 Mal den Schläger geschmissen und hat hinterher dann auch im Interview gesagt, ja, ich war so nervös und ich wollte nicht schon wieder so klar verlieren und dann war ich sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Ja, das hat man gesehen, dass sie sehr unzufrieden mit ihrer Leistung war, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann so ein bisschen ruhiger war, wo sie dann auch ihren ersten Aufschlag wieder durchgebracht hat, da war sie dann die bessere Spieler und hat Jessica Pegula dann am Ende komplett auseinandergespielt. 7-6, 6-1 hieß es am Ende im Halbfinale und das war ein Statement von Marta Kostyuk. Jessica Pegula, das war das erste Turnier nach den Australian Open für sie und das erste Turnier nach ihrer Trennung von David Witt. Aber trotzdem, im zweiten Satz war sie quasi chancenlos gegen Kostyuk, die komplett die Power übernommen hat und komplett die Initiative übernommen hat in diesem Match.
Ja, und zeitgleich gut gemischt hat. Also da waren ja auch mal Mondbälle drin, da waren generell höhere oder von Spin getragene Bälle drin. Das ist ja auch das, was Kostyuk auszeichnet. Also ich würde mal tippen, irgendwie auf der Tour eine Top 10 größter Werkzeugkoffer. Jetzt ist natürlich, das hört sich dann immer so toll an, als sei nur das Talent, was einen nach oben bringen kann. Aber häufig sind ja die oben, die irgendwie 3 Sachen herausragend gut können und den Rest ganz okay. Und sie kann, würde ich sagen, 10 Sachen ziemlich bis sehr gut. Das Herausragende fehlt vielleicht noch in ihrem Spiel. Und daher kann es sein, dass sie immer in den Ranking-Regionen irgendwo zwischen 15 und 30 hängen bleibt und es nie nach oben schafft, weil das ist häufig das Los derjenigen, die wirklich viel können. Und das wird sich unter Umständen noch bei ihr herausschälen. Ist sie eine, die irgendwas ganz besonders kann oder 2 Sachen ganz besonders kann? Wir werden sehen, was sie kann. Ist eben wirklich dieses, da kommt's her, dieses variable Spiel. Also, die kann ja auch alleine auf einer Vorhand irgendwie einen ordentlichen Spin-Cross, die kann die Linie entlang gehen, die kann den flach machen, die kann einen Winkel da reinsetzen, die kann relativ vernünftig slicen auf beiden Seiten, die hat einen ganz guten Aufschlag, die ist ziemlich gut am Netz, mir fällt immer wieder auf, sie hat einen ziemlich guten Überkopfball, also alles Möglichkeiten, die sie hat, nicht unbedingt immer Möglichkeiten, von denen sie, glaube ich, weiß, wie sie die unbedingt einsetzen muss. Und sie ist eben eine, die dazu tendiert, auch mal die Nerven zu schmeißen. Nicht nur hier, sondern wir erinnern uns auch an das Viertelfinale Australian Open. Das war gegen Goff, ne? Und das war ja dieses schlechte Match, kann man nicht anders sagen, wo beide schlecht gespielt haben und sie aber eigentlich das ganze Match oder wahrscheinlich 95% des Matches die bessere Spielerin war und das am Ende noch verliert. Und das passiert ihr relativ häufig. Und man darf nicht vergessen, wie jung sie ist, weil sie damals eben wirklich als 15-Jährige bei den Australian Open so ein bisschen herausgestochen ist. Aber sie ist 21, sie ist noch keine 27. Nur, ja, eben, weiß nicht, ob sie einen Weg ganz nach oben finden wird, aber sie bereichert eben auf dieselbe Art, finde ich, die Tour, wie Andreescu's lange Zeit getan hat, während sie gespielt hat.
Marta Kostyuk und Katie Bolter standen also im Finale. Lass uns noch über Jessica Pegula sprechen. Die hatte hier das Halbfinale erreicht, nachdem sie gegen Julie Niemeyer und Anna Blinkova gewonnen hatte. Dann war sie gegen Kostyuk über weite Strecken nach dem 5-1 quasi chancenlos. Es war ihr erstes Turnier nach der Trennung von David Witt. Sie hat jetzt mit Mark Merklein und Mark Knowles 2 Coaches, die sich um sie kümmern. Und sie hat gesagt, sie möchte sich in ein paar Jahren, wenn die Karriere zu Ende ist, nicht vorwerfen, dass sie nicht genug getan hätte. David Witt hat nach der Trennung gesagt, er sei aus allen Wolken gefallen, dass sie beiden sich getrennt haben, vor allen Dingen, weil sie auch befreundet waren und weil sie eine sehr gute Atmosphäre hatten. Jessica Pegula ist jetzt 30 und hat sich dann vielleicht gedacht, ja, ich möchte einfach irgendwann mal ein Halbfinale eines Grand Slam erreichen, weil das hat sie bislang noch nicht geschafft. Und dass sie dann wirklich alles versucht, das kann ich schon nachvollziehen, war trotzdem ein Bold Move, oder?
Ja, 100%. Jetzt war es ja auch nicht so, dass sie direkt den Supercoach in der Hinterhand hatte. Ich meine, Knowles ist einer der besten Doppelspieler der Welt gewesen. Jemand, der Erfahrung hat, aber jetzt auch noch nicht herausgestochen ist als der Übercoach. Zugeben, ihr anderer Coach, Name mal gehört, aber
auch mal Doppelspieler jetzt, gewesen, Top 50.
Aber habe ich jetzt gar keine große Assoziation zu, muss ich sagen. Knowles war jemand bekannt als Taktiker. Jemand, der der sehr viel aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Also der sagt mir jetzt ehrlicherweise mehr. Und ich fand jetzt hier in dem Turnier, war ich wirklich bis zu diesem 5-1 im Halbfinale sehr beeindruckt. Hätte sie das hier gewonnen, hätte ich wirklich gesagt, Chapeau, weil gucken wir uns den Januar an, der ist nicht gut gelaufen. Die Vorbereitung des Australian Open ist nicht gut gelaufen. Zweites Match bei einem Australian Open verloren, Drecks Doppel danach abgesagt, abgetaucht, nichts von gehört. Und dann kommt sie hier hin und spielt halt wieder konstant ihr Tennis runter. Und da habe ich gedacht, meine Güte, geht ja einfach so weiter wie vorher. Und dann hat ihr Kostyuk doch recht fix und ziemlich klar auch den Zahn gezogen. Das lässt mich jetzt ein bisschen zweifelnder zurück. Ist wahrscheinlich generell ein schweres Matchup für Pegula. Hätte ich trotzdem ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber bis zu dem Punkt war es sehr beeindruckend. Und jetzt ist die Frage, ist die Möglichkeit da, dass sie jetzt dieselbe Konstanz wie vorher bewahrt und einfach dann den einen Schritt nach oben nimmt? Oder bedeutet das, was sie sich jetzt vornimmt, dass sie an Konstanz einbüßen wird, aber dann in der Lage ist, weiß ich, dreimal im Jahr ein richtig gutes Resultat rauszuhauen? Da bin ich gespannt, wie sie und ihre Coaches sich das vorstellen.
Ich bin auch noch nicht so richtig viel schlauer geworden da mit dem, was sie dann auch gestern gezeigt hat im Halbfinale gegen Marta Kostyuk. Ich glaube, dass ihr die Bedingungen in Indian Wells und auch in Miami entgegenkommen werden und dass sie zwei Turniere hat, wo sie jetzt dann auch geschützt von ihrem ja immer noch guten Ranking, dass sie jetzt dort angreifen wird können. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube da schon, dass das zwei wichtige Turniere für sie sind.
Ja, ich meine, ich gucke mal ganz kurz, wo sie im Race ist. Sie wird nicht unter den Top 50 sein. Da wäre ich jetzt überrascht. Ich gucke mal ganz kurz. Na doch, habe ich mich sehr vertan. Ist sie auf Platz 22, also nicht so schlimm, wie jetzt von mir bisher hier gemalt, der Stand der Dinge. Und trotzdem ist sie ein gutes Stück entfernt von den Top 5, Top 10 oben. Und ja, ich meine, für sie und für alle anderen Spielerinnen und Spieler wird die entscheidende Phase natürlich sein, so von Ende Mai bis Anfang September. Da haben wir vier große Turniere. French Open wird sie wahrscheinlich nie groß was reißen. Wimbledon kann ich mir vorstellen, in der Theorie schon. Olympia wird sie wahrscheinlich eher im Doppel oder im Mixed eine Chance haben und US Open, ja, ist unter Umständen ihr persönlich bester Slam oder der aussichtsreichste Slam. Und von daher bin ich super gespannt, wie jetzt die nächsten Monate laufen. Ein gutes Ranking wird da nicht schaden können, aber auch eine Spur in den Top Ten hinterlassen und sagen, ja, so sieht's jetzt aus mit mir. Nee, ihr müsst mich noch nicht abschreiben nach drei schlechten Monaten oder zwei schlechten Monaten. Bin wirklich gespannt, wie das bei ihr in den nächsten Wochen weitergeht.
Ein paar Worte noch zu Emma Navarro. Ich habe sie gestern im Kommentar dann auch so ein bisschen angepreist als die wahrscheinlich unbekannteste Spielerin unter den Top 30 der WTA-Weltrangliste. Hatte hier das Halbfinale erreicht, nachdem sie gegen Katerina Siniakova und Dyra Saville gewonnen hatte. Im Halbfinale hatte sie kaum eine Chance. Bei Emma Navarro beeindruckt mich immer wieder, wie ruhig sie eigentlich bleibt, beziehungsweise wie stoisch sie ihr Spiel durchzieht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo alle aufgucken, wo alle sagen, wow, was für eine Power oder so. Aber das ist ein sehr stetes Spiel. Und Navarro hat sich letztes Jahr mit knapp 100 Matches, die sie gespielt hat, einfach in diese Position gespielt. Sie wird dieses Jahr viel verteidigen müssen und das wird eine ganze Menge Arbeit für sie. Aber das ist schon ein bemerkenswerter und erstaunlicher Gang für Emma Navarro, hier unter die Top 30 zu kommen. Sie war eine der besten College-Spielerinnen überhaupt in den letzten Jahren.
Ja, du hast sie gerade als steht, als ruhig beschrieben. Und ich genau so will sie, glaube ich, auch rüberkommen. Also ich habe vielleicht die zweimal reden hören. Und da muss man das Mikro, glaube ich, aber nochmal ein bisschen lauter aufdrehen, damit man die hört. Ich glaube, das ist eine ganz schüchterne. Die, glaube ich, auch einfach von null Zuschauern irgendwo, weiß der Geier, auf so einem Court im Garten spielen würde. Ich glaube nicht, dass die so richtig Bock hat auf die große Star-Nummer. Woran das liegt, keine Ahnung. Du hast gesagt, sie war ein College-Star. Sie kommt ja nun auch aus einer durchaus bekannten Familie. Ihrem Vater gehört das Turnier in Cincinnati. Ich meine, es hätte hier das quasi Milliardärinnen-Duell auch im Finale sein können, wenn man so drauf schaut. Und trotzdem ist sie ja wie Pegula ein absolutes Arbeitstier. Also die ist da jetzt nicht einfach durchgespült worden in die höheren Teile des Rankings, sondern die hat sich da reingearbeitet. Du hast die Matches schon angesprochen und auch in diesem Jahr 858 Punkte schon geholt. Das ist extrem viel. Also selbst wenn da nichts mehr geht den Rest des Jahres, ist die schon in den Top 100 drin. Und die wird das Jahr wahrscheinlich in Top 30 beschließen, weil diese vor allem belegen gut bis sehr gut. Da ist sehr viel Sicherheit im Spiel drin. Die ist athletisch. Ja, da verliert man nur gegen wenige. Und die wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie gegen Bolter so chancenlos war. Da war ich jetzt auch überrascht von, dass sie da nicht mehr bringen konnte in dem Match. Aber ich glaube, um die werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren wenig Sorgen machen müssen.
Das ist das Turnier in San Diego gewesen, in Austin. Das Turnier war ein 250er-Turnier und wo wir eben darüber gesprochen haben, dass das 500er-Turnier in San Diego nicht wirklich gut besetzt war, müssen wir darüber sprechen, dass in Austin die an 1 gesetzte Angelina Kalinina die 32. in der Weltrangliste ist. Also das war wirklich nicht so richtig gut besetzt. Die an 8 gesetzte Spielerin Yu Yuan war an die 69 der Weltrangliste und das war ein Turnier, was so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden ist. Letztes Jahr hatte Marta Kostyuk das gewonnen, du hast es vorhin angesprochen. In diesem Fall standen sich Yu Yuan und Zhiyu Wang gegenüber. Nicht zu verwechseln mit Wang Jingyu, die ist dann nochmal eine andere. Zhiyu Wang hatte sich gegen Angelina Kalinina im Halbfinale durchgesetzt und traf jetzt auf Yu Yuan. Die hatte gegen Anna-Karolina Schmidlova im Halbfinale gewonnen. Wir können über die anderen Stories dann auch nochmal drüber gehen. Wir können natürlich über Yu Yuan und Wang Jingyu noch drüber sprechen, aber ich würde gerne noch einmal ansprechen, Anastasia Sevastova ist zurück.
Ja, mal gucken, wie lange sie jetzt aber auch schon wieder raus ist, ne? Ja. Denn die hat 2 sehr gute Matches bestritten, sah auch gegen Schmidlova wie die bessere, also Anna-Karolina Schmidlova im Viertelfinale wie die bessere Spielerin aus. Und dann im zweiten Satz war es vorbei. Mhm. Und hat jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, auch schon aus Indian Wells rausgezogen. War das für dich einzuschätzen? War das eine Bänderverletzung? Wahrscheinlich, ne?
Ja, es schien so zu sein und es sah wohl nicht gut aus in dem Fall. Das ist sehr schade und Anastasia Sevastova, die gerade nach Schwangerschaft dann noch zurückgekommen war, das können wir ja dann auch mal gerade sagen, hatte hier gegen Sloane Stephens, die an 2 gesetzt war, in 2 Sätzen gewonnen. Das war wirklich ein guter Sieg und ich hoffe nicht, dass es wirklich lange dauert, bis sie wieder zurückkommt.
Na, muss man gucken, ne? Ist 32, ja. Wirkte immer noch topfit, hatte immer noch dieses super cleane Spiel, also einfach eine technisch richtig gute Spielerin, die den Ball immer noch sehr gut verteilt, die jetzt nicht mehr ganz so streng mit sich selber wirkte, wie in der Vergangenheit. Muss man natürlich schauen, wie sich das entwickelt. Und die hier wahrscheinlich ehrlicherweise eine ganz gute Chance gehabt hätte, das Turnier direkt aus dem Stehgreif zu gewinnen.
Ja, das ist tatsächlich so. Und die mit sich selbst eher immer unzufrieden oder streng war, das hast du sehr schön diplomatisch umrissen.
Wang Jingyu, das ist die ältere Cousine von Herrn Rublev.
Ja. Über den sprechen wir ja gleich noch, beziehungsweise haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Yu Yuan und Wang Jingyu. Wir haben schon mal häufiger drüber gesprochen, dass es in China durchaus eine lebendige Szene im Moment gerade gibt, gerade im WTA-Bereich. Wir haben Yafan Wang dann auch noch, Wang Jingyu haben wir noch. Und hier hatten wir Zhiyu Wang und Yu Yuan im Finale. Und beide haben hier ein wirklich gutes Turnier gespielt, vor allen Dingen Wang Jingyu, die in 2 Sätzen gegen Angelina Kalinina gewonnen hatte. Vorher hatte sie profitiert davon, dass Danielle Collins aufgeben musste nach dem ersten Satz in der ersten Runde gegen Daria Samenistaya. Also das war auch wieder eine sehr gute Runde von ihr, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Woche von ihr. Sie steht so ein bisschen im Schatten noch von den anderen Spielerinnen, aber macht sich so heimlich still und leise in der Weltrangliste nach oben.
Und ist immer noch eine erstaunliche Spielerin. Ich habe jetzt gerade mir nochmal Tennis Abstract geöffnet, weil wenn man sich anguckt, was ist sie, 1,83, 84, 85 wird die locker sein und die hat einen der schwächsten Aufschläge in den Top 50. Und also wirklich einer, der vielleicht so die Nummer 46 in den Top 50 ist. Und wenn wir jetzt überlegen, die Spielerin dahinter, unter anderem ihre Finalgegnerin Yuan, hat einen besseren Aufschlag. Also da ziehen wahrscheinlich nochmal 20, 30 Spielerinnen an ihr vorbei. Und es ist komplett erstaunlich, dass ihr da einiges abgeht. Die ist eine, die ist gut von der Grundlinie und ist eine Linkshänderin, die den Platz gut öffnen kann, die viele Bälle zurückbekommt. aber wo man sich so denkt, naja, also mit deiner Körpergröße müsstest du doch eigentlich deiner Landsfrau hier wirklich also Qin Wenjing müsste sie doch nacheifern können. Irgendwie, ich guck mal kurz, Qin Wenjing gewinnt, glaube ich, 18% mehr Punkte hinter einem ersten Aufschlag. Ja. Und das müsste eigentlich möglich sein für sie, das zu schaffen. Und wenn es nur 5% sind, daran zu rücken, dann wäre sie wahrscheinlich eine Top-20-Spielerin. Also das erstaunt mich immer wieder. Hat ein gutes Jahr. Wir hatten in Huain schon mal über sie geredet, in Thailand, wo sie da im Finale stand gegen Diana Schneider, aber das fällt mir immer wieder auf mit dem Aufschlag.
Ja, aber insgesamt kann man sagen, dass Ji Yuwang insgesamt ein sehr gutes Jahr bislang hat und das müssen wir einfach so sagen und so hast es gesagt, der Aufschlag ist wirklich nicht gut und an dem sollte sie arbeiten, aber ist doch eigentlich schön, wenn man Dinge hat, an denen man so offensichtlich arbeiten kann.
Ja, also in der Theorie ist Aufschlag auch wirklich zu lernen. Also ich glaube, nochmal eine große Veränderung, wenn man über 20 ist, bei der Vorhand, Rückhand vornehmen, ist nicht so einfach. Aber am Aufschlag sollte man in der Theorie noch was machen können. Und eben, vielleicht kann sie übers Netz gucken. Johan hat für ihre Größe dann wirklich einen guten Aufschlag und erlebt ja auch eine sehr gute Phase in ihrer Karriere. Ist schon ein paar Jährchen älter als Wang. Und hat auch ein bisschen länger gebraucht, aber stand jetzt im letzten Herbst schon in Seoul im Finale gegen Jessica Pegula. Jetzt hier wieder eine gute Woche hingelegt, war auch immer eine, die so ein bisschen streaky ist, aber die auch wie viele chinesische Spielerinnen halt wirklich athletisch ist, Ball gut verteilen kann. Und es fallen eben bei ihr dann, ich hatte es mir wirklich im Kontrast angeguckt, weil es mir nochmal auffiel, die Aufschlagstatistiken, die sind dann zum Beispiel um einiges besser als bei Wang und sind auch besser geworden in den letzten Monaten. Und das kann dann natürlich den Unterschied machen, irgendwie so einen Sprung hinzulegen von um die 100 zu um die 50 zum Beispiel.
Yu Yuan hatte letztes Jahr nach den US Open zwischendurch eine Platzierung von knapp 150. Dann hat sie in Seoul das Finale erreicht. Dann hat sie einen 100.000er in Shenzhen das Finale erreicht. In Takasaki hat sie hintereinander zwei Turniere gewonnen, beziehungsweise eins im Finale verloren. Dann hat sie in Hobart Anfang dieses Jahres im Halbfinale gestanden und gegen Emma Navarro verloren. Erste Runde Australian Open gegen Katie Bolter verloren, aber jetzt dann wieder in Austin. Und jetzt ist sie dann, ja, rückt sie fast ran an die Top 50 und das ist ein bemerkenswertes letztes halbes Jahr von Yu Yuan und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten dann auch beobachten müssen, wie es mit ihr weitergeht, beziehungsweise wie es mit den anderen chinesischen Spielerinnen durchgeht und weitergeht. Das ist nämlich eine Geschichte, da können wir wirklich einen Blick drauf werfen, angeführt von Qin Wenjing, der die ja so ein bisschen die Vorreiterin ist und die vielleicht dann auch so eine weitere Schar an chinesischen Spielerinnen nach sich ziehen wird. Das ist insgesamt eine sehr interessante Entwicklung momentan im Frauentennis. Haben wir noch was? Oder?
Ja, ich gucke auch gerade rüber. Wir können natürlich zu den Chinesinnen noch kurz sagen, die gehören wirklich zu den Ländern, bei denen wahrscheinlich am Ende die Nummer oder Anzahl an Spielerinnen, die sich für Olympia qualifiziert haben, größer sein wird als diejenigen, die danach nach Paris fahren dürfen. Kann so nach Daumenregel sagen, die Top 50 werden sich qualifizieren, aber nur jeweils vier aus einem Land. Und die Chinesinnen könnten da durchaus mit mehr als vier Spielerinnen in den Top 50 auflaufen. Also ist auch noch so ein internes Rennen, wer das am Ende für sich entscheidet.
Das ist auf jeden Fall eine der interessanteren Storylines für die nächsten Monate. Wer qualifiziert sich dann noch für Olympia, wenn man zum Beispiel aus dem deutschen Lager dann das gehört hat, dass zum Beispiel gerade die Herren, Michael Kohlmann hatte mir das erzählt, alle total heiß sind auf Paris 2024. Und da wird es dann noch ziemliches Hauen und Stechen geben, wer dann dabei sein wird. Und da müssen noch einiges an Ergebnissen vorweisen. Aber das ist eine Geschichte zu einer anderen Zeit, die dann erzählt werden muss. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herrenturniere sprechen, weil in Acapulco, in Santiago de Chile und in Dubai wurde gespielt bei den Herren. Und wir müssen natürlich anfangen mit Andrei Rublev bzw. dem Turnier in Dubai. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, den Tennis Talk. Ich habe es eben schon gesagt, Dubai, Acapulco und Santiago de Chile, das waren die drei Turnierorte. Auf drei Kontinenten wurde gespielt und wir sollten als erstes über das 500er Turnier, Entschuldigung, in Dubai sprechen. Daniil Medvedev war an 1 gesetzt, Andrei Rublev war an 2 gesetzt. Hugo Imbert und Alexander Bublik haben am Ende das Finale ausgespielt. Alexander Bublik hat sich qualifiziert in einem Halbfinale gegen Andrei Rublev, wo er 6-7, 7-6, 6-5 führte und dann ist Andrei Rublev komplett ausgerastet. Es gibt kein Electronic Line Calling in Dubai, das wird es ab nächstem Jahr geben. Es gab das Hawkeye und es gab eine Situation, dass Rublev Ende des dritten Satzes keine Challenge mehr hatte. Und dann sah er einen Ball aus. Der Ball musste allerdings weitergespielt werden, weil er keine Challenge mehr hatte. Und er hat den Punkt verloren und schrie dann den Linienrichter an. Ein anderer Linienrichter, der des Russischen mächtig ist, ging dann zur Schiedsrichterin Miriam Blei und erzählte ihr, dass er wohl russische Schimpfwörter genutzt haben soll. Und dann kam Roland Herfel, der Supervisor, auf den Platz und hat dann Andrei Rublev disqualifiziert. Und es gab eine sehr, sehr heiße Diskussion, dann auch unter Spielern und in den sozialen Medien etc. Und bevor du was sagst, würde ich gerne eins loswerden. Ich glaube, es sind zwei Dinge richtig. Auf der einen Seite, das Electronic Light Calling kann nicht schnell genug kommen. Auf der anderen Seite, niemals, niemals darf es durchgehen, dass ein Offizieller, eine Offizielle bei einem Tennis-Event so angegangen wird wie der Linienrichter von Andrei Rublev.
Und jetzt willst du, dass ich was dazu sage?
Jetzt möchte ich, dass du da was dazu sagst, ja.
Naja, du bist ja jetzt, wenn es vorher eine Autobahn war, ist es ja jetzt eher der Gehweg, der noch für mich offen ist.
Der ist nur noch für dich offen, ja. Also viel mehr, es sei denn, du möchtest die Autobahn in die andere Richtung wählen, weil das würde mich als erstes überraschen und zweitens hätten wir dann allerdings mal wirklich zwei Kontrapunkte hier.
Also ich hatte es nicht live gesehen, ich hatte es nur gelesen. Und habe es mir dann natürlich nochmal angeschaut. Ich hätte jetzt mehr in Anführungszeichen erwartet. Also ich hätte da jetzt irgendwie eine Aktion von 3 Minuten oder so erwartet. Der Vorgang an sich ging ja relativ schnell. Und spannend war ja jetzt, wäre es auch zur Disqualifikation gekommen, wenn jemand nicht Russisch verstanden hätte. Das ist ja das Spannende an der Geschichte. Oder wäre das dann durchgegangen? Weil, sind wir ehrlich, wir sehen solche Sachen natürlich schon häufiger im Tennis. Jetzt nicht so direkt, dass sich jemand aufbaut vor einem Offiziellen, aber alleine wie Stuhlschiedsrichter und Schiedsrichterinnen häufiger angebrüllt werden. Also da wird schon einiges rausgelassen. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an meine Arbeit an der Schule. Da kommt auch häufig viel Ärger von Schülern und Schülerinnen raus und das ist auch okay, der darf manchmal raus und daran erinnert es mich. Und von daher war für mich jetzt eben die Frage, war es die Wortwahl? Und ich würde jetzt mal tippen, dass es die Wortwahl war. Und ich meine, in dem Moment, wo der Supervisor dazu gerufen wird, ist die Sache auch eigentlich schon durch. Dann ist er quasi schon qualifiziert. Und ich meine, das Interessanterer ist jetzt so ein bisschen die Folgen, die Rublev für sich daraus zieht. Also eben, wir haben so viel gesehen, dass sich die Wut, die auf dem Platz da ist, weil neben dem Platz wirkt er irgendwie wie so ein total friedlicher Typ. Also das ist, glaube ich, ja niemand, dem man jetzt irgendwie Arroganz oder was ich unterstellen würde. Und stellt halt die Frage, ne? Überraschend, dass nachdem sich der Ärger so häufig nach innen gerichtet hat, er sich jetzt doch so nach außen gerichtet hat. Das mit den Schlägern habe ich mir jetzt gefühlt häufiger gesehen. Also vielleicht ist der Druck im Moment besonders groß bei ihm und jetzt wird ja interessant sein, was er für Folgen draus zieht, weil er scheint mir schon ein Typ zu sein, der da wahrscheinlich Folgen draus ziehen wird oder zumindest was wird ändern wollen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihm das jetzt eine Situation war, über die er jetzt einfach irgendwie hinwegguckt oder so.
Ist übrigens am 2. Jahrestag des Ausfalls von Alexander Zverev in Acapulco passiert.
Ja, dann war ja eine bisschen andere Situation.
Klar.
Ne? Also, weil es nach dem Match in Anführungszeichen passiert ist und auf der anderen Seite eben natürlich wirklich dieser körperliche, dass er ihm so, dass er seinen Schläger mit benutzt hat. Man kann jetzt natürlich sagen, da wurde natürlich schon so eine Art von Präzedenzfall geschaffen. Da hätte man natürlich Zverev damals auch für 2 Turniere sperren können. Und man hat natürlich schon das Gefühl, dass generell auf der ATP eine bestimmte Art von Spieler relativ viel wird zugelassen, ne? Dass das relativ viel passiert. Und da hat die ATP ja auch noch nie wirklich was gemacht. Ist jetzt natürlich für Rublev viel bitter, weil er jetzt auch noch sein ganzes Preisgeld hat abgeben dürfen und die Punkte abgeben dürfen. Also da ist schon eine harte Strafe irgendwie für ihn. Aber ja, ist nicht so, dass die ATP jetzt ja generell in all ihren Feldern dafür bekannt ist, jetzt irgendwie einen straffen Laden zu führen. Ne?
Konsequent zu sein auch. Ne? Das ist, ja. Prinzipiell möchte ich das hier nochmal sagen. Es ist, hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft immer wieder Sachen geben. Es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht sein, dass jemand wie Alexander Bublik, der, was sagen russische Tennis-Twitterer, eigentlich in 20% der Fälle disqualifiziert werden müsste wegen seiner Wortwahl auf Russisch, dass der davon profitiert, ist es nur eine kleine Randnotiz dieser Geschichte. Aber es darf einfach nicht passieren. Das möchte ich einfach hier sagen. Dass es müsste hier in diesem Fall eine Zero-Tolerance-Policy geben. Das war eine Geschichte, die insgesamt nicht geht und die wir zu häufig gesehen haben.
Tja, ist halt die Frage, was daraus folgt. Ne? Also wir wissen, dass nichts daraus folgen wird. Wird wahrscheinlich einfach genauso weitergehen wie immer. Ja. Aber es war jetzt, ne, ist jetzt natürlich spannend. Also Rublev fährt jetzt ja nicht zu einem Wiesen- und Acker-Turnier, der fährt jetzt nach Indian Wells, da sind viele Leute vor Ort, der wird da wahrscheinlich eine Pressekonferenz geben, um mal ein paar Sachen zu sagen. Wie gesagt, dem traue ich auch zu, dass er so ein bisschen Intro-Perspektive hält, so ein bisschen schaut, was er ändern kann, weil er jetzt einfach so der Typ ist dafür. Aber ansonsten glaube ich, wird da wahrscheinlich nicht viel passieren.
Und damit zum Sportlichen. Das Turnier hat nämlich jemand gewonnen. Der Kollege Paul Häuser von Sky sagt, ganz klarer Top-10-Spieler für ihn, Hugo Imbert. Der hat das Finale gewonnen gegen Alexander Bublik mit 6-4, 6-3. Er hat vorher gegen Danny Medvedev gewonnen, 7-5, 6-3. Gegen Hubert Hurkacz in 3 Sätzen gewonnen. Gegen Andy Murray, klar, in 2 Sätzen gewonnen und in der ersten Runde in 3 Sätzen gegen Gael Monfils. Insgesamt ist das ein sehr, sehr beeindruckender Lauf, den er da hingelegt hat. Ich bin gespannt, wie er es mit langsamen Plätzen hat in diesem Jahr, aber das letzte halbe Jahr für Hugo Imbert ist schon bemerkenswert gut gewesen und ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Er ist für mich kein Dark Horse, was Indian Wells angeht, weil ich glaube, dass er wirklich davon profitiert, von schnelleren Plätzen, aber da möchte ich nichts in irgendeiner Weise kleinreden, was seine Leistungen angeht in den letzten 6 Monaten, die waren brillant.
Ja, ich glaube, Jeff Segman von Tennis Abstract hat deine Frage da auch schon beantwortet. Ich weiß, hat er hast du es auch gelesen?
Habe ich mit sehr viel Interesse gelesen, ja.
Ja, also der hat quasi, er geht da immer ein bisschen kompliziertere Wege, aber es lässt sich runterbrechen auf, wie sehr sind bestimmte Spieler von der Schnelligkeit des Courts abhängig. Und dann gibt's welche, bei denen macht das quasi gar keinen Unterschied. Und er, glaube ich, er hat auf die entweder Top 50 oder Top 100 geguckt. Er war quasi derjenige, bei dem es den zweitgrößten Unterschied macht, ob ein Court langsam oder schnell ist. Und er liebt natürlich schnelle Courts. Also wo holt er seine guten Ergebnisse? Entweder Indoor und da auf schnellen Courts oder draußen auf schnellen Courts oder auf Rasen. Und auf Sand hat er bisher noch nicht viel gerissen. Auf langsame Hardcourts hat er noch nicht viel gerissen, vor allem wenn ihm die Matchups nicht so richtig liegen. Und von daher, der ist halt echt abhängig von den Bedingungen. Und da würde ich dann zustimmen. Auf so einem Court ist er auf jeden Fall ein Top-10-Spieler. Wenn man aufs Halbfinale guckt, Medvedev hat ein gutes Match gespielt. Kein überragendes, aber ein gutes Match. Und er war einfach besser. Und er hat einen sehr guten Aufschlag auf diesen schnellen Courts, wo er den Court wirklich extrem weit öffnen kann und dann ja ganz schnell zuschlagen kann, quasi, wenn er den Return zurückbekommt. Nur ist die Frage, will er jemals eine Lösung für sich finden, um das irgendwie, weiß ich, in Rom umzusetzen? Oder das Beispiel, was Jeff Segman gewählt hatte, war Rotterdam. Für ihn, glaube ich, einer der 3 langsamsten Courts irgendwie so auf der Tour. Und da geht dann zum Beispiel nicht viel für Imbert. Und da muss man nochmal gucken, wie es für ihn mittel- und langfristig aussieht. Ich meine, er hat dann bei 3, 4, 5, 6 großen Turnieren eine Chance, was zu reißen, in der Form, in der er jetzt ist, aber bei vielen dann unter Umständen noch nicht.
Er profitiert halt davon, wenn der Ball etwas flacher abspringt, wenn er nicht so hoch abspringt, da kann er mit seinem Linkshänderaufschlag und mit diesem flachen Spiel kann er natürlich extrem viel punkten. Und das hat er gut gemacht in dieser Form. Und wenn er so ein, in Anführungsstrichen, Saisonarbeiter sein sollte, der wirklich auf diesen schnellen Plätzen dann reüssieren kann, ja, dann sollte ihm das niemand vorwerfen. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie die nächsten 6 Monate dann laufen werden. Und das ist gleich schon mal der erste Härtetest dann jetzt in Indian Wells, weil es gibt kaum einen langsameren Hartplatz als Indian Wells. Und Rotterdam war in den letzten Jahren ähnlich langsam wie der in Indian Wells. Aber insgesamt können wir sagen, dass diese Woche wirklich famos war, und gerade dieser Sieg gegen Daniil Medvedev, das ist einfach, da kann man sagen, okay, das ist so ein kleines Meisterstück, gerade auf so einem schnellen Platz. Medvedev hatte Probleme mit dem Aufschlag, er hat irgendwie 15 km/h langsamer aufgeschlagen als zu seinen besten Zeiten, aber trotzdem muss man ihn erstmal auch besiegen auf so einem Platz.
Ja, und ich fand, Medvedev hat gut gespielt, also war kein herausragendes Match, war nicht die Form, die wir teilweise bei den Australian Open gesehen haben, aber er hat mindestens eines Top-10-Spielers würdig gespielt. Und Humbert war einfach der bessere Spieler. Und das hatte ja auch durchaus unterhaltsame Elemente in dem Match drin, eben wirklich, wo er, beide waren relativ viel am Netz. Und Humbert ist halt jemand, der schon sehr kleine Spots quasi auf dem Platz finden kann und da den Ball unterbringt und so. Also war richtig gut. Und man muss ja auch sagen, er hat dann im Finale gegen Bublik bestanden. Und Bublik ist auch, wo wir von Spielern sprechen, die schnelle Courts mögen, da fällt Bublik natürlich auch total rein. Und ist da wahrscheinlich auch einer der 15 Besten oder so auf der Tour. Und da war Humbert für mich dann im Finale auch schon relativ klar der bessere Spieler. Also ja. Das waren eigentlich drei gute Leistung hintereinander, wenn wir jetzt nämlich auch noch aufs Viertelfinale gucken. Ich glaube, das dürfen wir dann auch nicht vergessen in der Kollektion, denn da hat er Hurkacz besiegt, der auf so einem Court auch wirklich schwer zu besiegen ist. Und da hat er drei oder vier Matchbälle abgewehrt. Und das auf spektakuläre Art und Weise. Also das war teilweise von Hurkacz aufgeschlagen und das Match hat er auch noch gedreht. Also hat er dreimal hintereinander richtig gute Leistung gebracht.
Hurkacz, der eine Serie von 9 Tiebreaks hintereinander jetzt gespielt hat, über die letzten beiden Turniere hinweg in Doha und in Dubai. Aber der hier, ja, nicht so allzu gut gespielt hatte. Wir sprechen gleich noch über Hurkacz. Aber wir müssen als Erstes noch über Alexander Bublik sprechen. Wird Alexander Bublik seriös?
Oh, weiß ich nicht. Ist halt Frage, ob es muss. Ne? Also sagen wir so, er hat halt einfach ein Spiel auf schnellen Courts, ist es halt einfach, dadurch, dass er so improvisieren kann und dass er so gute Reflexe hat, hat er natürlich Vorteile. Und ich glaube, er hat verstanden, auf welchen Courts er das ernsthaft angehen muss und auf welchen er alleine aufgrund seiner Voraussetzung eben wahrscheinlich kein Top-50-Spieler ist und dann halt ein Top-10-Spieler, was das Thema Unterhaltung ist. Und ich glaube, so geht er das jetzt ein bisschen an. Also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir das nächste Mal so richtig von dem irgendwie in Stuttgart oder Halle hören und dann wieder irgendwo in Cincinnati oder so. Ich erwarte jetzt von dem nicht viel. Sunshine Double oder vielleicht noch in Madrid oder so. Aber wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir bis Wimbledon vielleicht nur 5 Siege von ihm sehen würden.
Na, Moment, Halle wieder verteidigen.
Ja, gut, stimmt. Und Stuttgart kann er auch was reißen. Also, sagen wir bis zum Ende der French Open haben wir da jetzt nicht mehr als 5 Siege sehen.
Mal gucken, wie es ist. Auf jeden Fall hat Bublik hier wieder ein richtig gutes Turnier gespielt. Ja, er profitierte von der Aufgabe von Jerzy Lehecka. Ja, er profitierte von der Disqualifikation von Andrei Rublev, aber vielleicht hätte er das auch so gewonnen. Aber insgesamt kann man sagen, dass er inzwischen seine Leistungen stabilisiert und auch er braucht vielleicht einen etwas schnelleren Untergrund. Aber hier Telen Griekspor, Tomas Machac, Jerzy Lehecka und Andrei Rublev hintereinander zu besiegen mit den beiden Sternchen dran, das ist schon eine gute Leistung, das ist eine bemerkenswerte Leistung. Über Rublev haben wir gesprochen. Ich möchte über ein Match sprechen, was ich ganz am Anfang der Woche gesehen habe, das zwischen Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz. Hast du dir die Highlights angeguckt von diesem Match?
Naja, also ich meine, ein Ballwechsel ist interessant, ne?
Ja.
Also sprechen wir gleich über den. Haben wahrscheinlich auch fast alle, die uns jetzt zuhören, gesehen. Aufschlag Struff beim Matchball, der okayer Aufschlag, der Ball kommt zurück, bleibt eigentlich gefühlt in der Netzkante hängen, fällt dann auf die Seite von Struff und man muss sagen, Struff läuft noch ran, kriegt den zurück und dann entspinnt sich ja auch ein durchaus guter Ballwechsel noch, der dann an Hurkacz geht, aber der Start war natürlich ein bisschen unglücklich für Struff da gelaufen.
Struff hat insgesamt ein sehr gutes Match gespielt und er hatte 2 Matchbälle, einen bei eigenem Aufschlag. Danach gab es 2 Service-Winner von Hurkacz und dann einen zweiten Aufschlag, den Struff nicht durchgebracht hat, nicht durchgebracht hat. 6-8 verlor er dann. Das war das insgesamt 6. Match, was im Tiebreak des 3. Satzes entschieden wurde von Jan-Lennard Struff in diesem Jahr. Er kommt noch nicht so richtig in Fahrt und es kommen jetzt die Monate der Wahrheit für ihn. Es wird sehr spannend zu sehen sein, ob er in irgendeiner Weise seine Punkte oder seine Ranglistenposition wird verteidigen können. Und ich spreche nicht mal davon, dass er in Top 30 bleibt, aber in Top 50 zu bleiben, das alleine wird schon eine Herausforderung genug.
Ja, und in dieser Olympia-Rangliste, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, die quasi mit der Rasensaison begonnen hat und Ende French Open dann aufhört, also das ist der Zeitraum, den man sich für Olympia qualifizieren kann, ist also irgendwie zwischen 70 und 80. Und will er noch in die Top 50 rein, dann wird er aber echt noch einige Punkte holen müssen. Ich gucke jetzt mal genau, er ist auf Platz 78 und auf Platz 50 sind schon gute 250, 300 Punkte Unterschied. Also da wird er sich arg strecken müssen, um da noch hinzukommen, weil die anderen ja auch nicht einfach stehen. Da wird er schon einiges an den Punkten, die er im letzten Jahr in Monte Carlo, in Madrid geholt hat, vielleicht jetzt Sunshine Double, da wird er irgendwo nochmal so ein Viertelfinal, vielleicht Halbfinallauf hinlegen müssen, um eine realistische Chance auf Olympia zu haben. Und ich gehe mal davon aus, dass das sein Hauptziel in diesem Jahr ist, neben der Möglichkeit, vielleicht ein Turnier zu gewinnen.
Das Turnier in Dubai hat also Hugo Imbert am Ende gewonnen. Ach, ein Wort noch zu Hubert Hurkacz. Ich habe das Gefühl, dass er sich inzwischen nur noch auf seinen Aufschlag konzentriert und dass der Rest des Spiels nicht mitkommt mit dem Aufschlag. Die Vorhand ist, gelinde gesagt, relativ schwach momentan.
Ja, aber war sie auch häufig.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du diese Wahnsinnsgrafik gesehen, eben da, dieses Tennis Insight da rausgeholt hat, wo die quasi auf der X-Achse, meine ich, war die Geschwindigkeit und auf der Y-Achse war, wie akkurat der Aufschlag war in Zentimetern. Und Hurkacz hat irgendwie, also 5 Zentimetern gefühlt vor allen anderen gelegen und die Achse hatte irgendwie nur 10 Zentimeter oder so. Also da ist er Wahnsinn. Da ist er wahrscheinlich wirklich im Moment der beste Aufschläger der Welt.
Das glaube ich auch, dass er der beste Aufschläger der Welt ist. Aber der Rest zieht halt nicht hinterher.
Ja, und sah ja zwischen einem besser aus. Letzter Herbst hier, was wir gesehen haben in China, als er da in Shanghai gewonnen hat, in den Wochen danach, das sah besser aus, aber er fällt halt, er ist halt einer von diesen großen Männern mit einer passiven Einstellung zum Tennismatch, ne? Und ja, so richtig scheint er nicht rauszukommen.
Ja, wir kennen auch jemanden aus Deutschland, der so eine etwas passivere Einstellung davon hat. Dessen Rückhand und Vorhand ist trotzdem besser als die von Hurkacz.
Ne? Ja, darum ist er halt auch 3 Plätze weiter oben der Weltrangliste oder 4 oder wie viel zum Ende sind.
Ja, das ist allerdings dann auch richtig. Ja, Dubai hat auf jeden Fall Hugo Imbert gewonnen. In Acapulco hat Alex de Minaur gewonnen und er hat seinen Titel verteidigt mit 6-4 im Finale gegen Casper Ruud. Und das Finale war vielleicht gar nicht so das entscheidende Match für ihn, das Viertelfinale war das entscheidende Match vielleicht für ihn gegen Stefanos Tsitsipas. Zum ersten Mal in 11 Vergleichen auf der ATP-Tour, vorher hatten sie ja noch 2-mal auf der ITF-Tour gespielt, auch da hatte Tsitsipas gewonnen, hat Alex de Minaur gewonnen und hat hinterher gesagt, niemand gewinnt 11-mal hintereinander gegen Alex de Minaur. Da darfst du jetzt gerne was dazu sagen.
Von wem war der Spruch nochmal geklaut?
Weiß ich gar nicht.
Aber irgendwer hat es damals, war es Jimmy Arias, irgendwer hatte das mit dem 15 oder 17 Mal oder so in den 70er Jahren, glaube ich, zuerst ausgepackt. Und ja, ich glaube, du hast das richtige Match da angesprochen, eben das gegen Tsitsipas, ne? Und völlig erstaunlich, im Moment ist Alex de Minaur 3. im Race. Er liegt vor Spielern wie Alexander Zverev, der ja immer ein Halbfinale bei den Australian Open gespielt hat. Also ist schon extrem beeindruckend. Man kann sagen, auf Hardcourts ist er mittlerweile wirklich ein Top-Ten-Spieler. Also ich glaube, das kann man rausstreichen. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe auf Sand und auf Rasen sagen würde, aber auf Hardcourts extrem beeindruckend. Und er hat einen Sprung in diesem Jahr gemacht. Er ist auf einmal, finde ich, greift er mehr an. Er hat einen besseren Aufschlag. Er hat eine positivere Einstellung. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt wirklich das Maximum erreicht. Aber das habe ich auch schon ein, zwei Mal in der Vergangenheit gedacht. Und sehr beeindruckende Woche, wie er hier wirklich, Tsitsipas für ihn sicherlich der wichtigste Sieg, aber auch einen formstarken Casper Ruud ziemlich chancenlos hat aussehen lassen.
Die Athletik, die ist, glaube ich, momentan vielleicht noch von Alcaraz gesehen, wie er jeden Ball erreichen kann, wie er unglaublich schnell ist, wie er dann auch auf jeden Ball total früh drauf geht. Ich glaube, dass er nochmal einen Entwicklungssprung gemacht hat, gerade so im letzten Jahr. Und dass er, ich habe ihn ja immer so ein bisschen verglichen mit Leighton Hewitt und das wäre ja auch nicht in irgendeiner Weise blöd, da ihn als Vorbild zu nennen für Alex de Minaur. Er wird wahrscheinlich ein Vorbild sein, aber Leighton Hewitt hat ein ähnliches Problem dann auch, dass er am Ende nicht genug Gewinnschläge hatte, um dann gegen Leute wie Federer und Nadal in ihrer Frühphase dann noch bestehen zu können. Und trotzdem war er die Nummer 1 der Weltrangliste zwischendurch. Aber die Athletik, die macht mich einfach fertig, wie groß die ist, wie er an jeden Ball drankommt und wie unglaublich schnell er auf den Beinen ist und wie aggressiv er im Moment spielt. Es ist immer noch kein Schlag dabei, wo man sagt, mit dem haut er jeden Spieler vom Platz. Aber der Rest des Packages, das stimmt einfach so überragend momentan.
Ja, nimmt den Ball halt sehr früh, ne? Oder wenn er Chance hat, geht er in Court rein, nimmt den Ball früh, ist in der Lage, Winkel zu kreieren. Und die sind ja ein total privates Mittel, um einen Punkt zu gewinnen. Vor allem, wenn man eben nicht die Power hat, um einfach die Linien entlang oder das über die Grundschläge direkt zu entscheiden, dann macht man es halt über die Winkel und die Netzangriffe. Und beides kann er mittlerweile richtig gut. Und ja, wir sehen wahrscheinlich jetzt so ein bisschen die Peak-Form von ihm. Und das war bei Hewitt ja auch so. Der war so zwischen, ich sag mal, 20 und 25 hat er die Hochphase seiner Karriere gehabt. Und dann ging es relativ schnell nicht zu Ende, aber dass er dann doch wieder eher zurückgefallen ist im Vergleich zur absoluten Spitze. Und hier scheinen wir jetzt so die Phase in der Karriere von de Minaur zu sehen.
Im Finale besiegt er Casper Ruud und der hatte im letzten Jahr große Probleme auf Hartplätzen. In diesem Jahr hat er schon mal einen richtig guten Start in dieses Jahr gehabt. Er musste sehr viel kämpfen gegen Christopher Eubanks in der ersten Runde, gegen Dusan Lajovic, gegen Ben Shelton, richtig guter Sieg für ihn, und auch gegen Holger Rune, gegen einen am Ende wieder körperlich etwas eingeschränkten Holger Rune, der wieder über Krämpfe klagte, gewann er, um in zwei Sätzen dann gegen Alex de Minaur zu verlieren. Aber der Saisonstart von Casper Ruud, den können wir, glaube ich, als gelungen bezeichnen.
Ja, ich hatte ihn ja bei den Australian Open irgendwie schon so fast als Dark Horse auf dem Zettel. Das ist dann nicht so richtig gelungen. Aber insgesamt kann man auch bei ihm sagen, aggressivere Einstellung, positivere Einstellung, Top 10, obwohl noch nicht auf Sand gespielt in diesem Jahr. Ich würde auch erwarten, dass er sich bei den Masters-Turnieren auf Sand in diesem Jahr besser verkauft als im letzten Jahr. Also er eigentlich, wenn nicht viel schief geht, können wir wahrscheinlich Top 10 Ende des Jahres schon für ihn buchen, weil er irgendwo auf Sand irgendwie seine 2.000, 3.000 Punkte holen wird normalerweise, und ist beeindruckend. Also war natürlich jetzt hier, wenn man heraufstreicht, irgendwie so der Sieg gegen Rune, dem scheint er wirklich im Kopf zu sitzen. Da hat er ja auch einen Break dann im dritten Satz noch aufgeholt und hat den nachher so ein bisschen verhungern lassen, wie es ihm jetzt schon mehrfach gelungen ist. Aber insgesamt waren die letzten 2-3 Wochen einfach von Ruud richtig gut. Und dem sollte es jetzt auch liegen, was wir jetzt an eher langsamen Courts in Indian Wells, Miami bekommen. Und dann beginnt die Sandplatzsaison. Und wäre nicht überraschend, wenn der irgendwie im Race als Top-5-Spieler nach Paris geht.
Aber er wird Olympia dieses Jahr wahrscheinlich nicht auslassen.
Nee, wird da wahrscheinlich auch zu den Favoriten gehören.
Ja.
Also,
es ist Sandplatz, es ist Paris, es ist, ja.
Ja, dort. Und da muss man sagen, der ist wahrscheinlich so, es wird immer Nadal sein, der größte Spezialist bei den French Open sein wird, aber es könnte dann jetzt irgendwann mit Abstand jemand sein wie Ruud. Gibt auch andere Spieler, denen das besser liegt als andere Grand Slam Turniere, jemand wie Zverev, aber da ist dann nochmal ein total krasser Unterschied, wie sehr ihm das alles da liegt, und das sehe ich jetzt auch nicht, dass das weggehen wird bei ihm.
Ein Wort zu Alexander Zverev, der hatte in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier in 3 Sätzen verloren und der Auftritt war am Ende sehr schwach. Ich glaube, das können wir einfach mal so sagen. Es war kein guter Auftritt von Alexander Zverev, der jetzt in Los Cabos und in Acapulco hintereinander 2 Auftritte hatte, die ihn wahrscheinlich nicht so ganz zufriedenstellen, obwohl die Woche in Los Cabos war okay, wo er im Halbfinale dann ausgeschieden war. Hier, das war dann doch ein sehr schwacher Auftritt.
Ja, man sah ja dann auch im Netz, dass er nicht ganz so glücklich war.
Nee, ne? War nicht, nee.
Ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir können jetzt wahrscheinlich schon ziemlich genau die Saison von Zverev voraussagen. Irgendwie wiederholt sich das Muster ja. Also wir hatten einen sehr guten Start, da hatten wir jetzt so 2 Turniere, die nicht gelaufen sind. Wäre jetzt auch aber nicht überrascht, wenn im Sunshine Double nicht so viel läuft, auch in Monte Carlo noch nicht. In Madrid wird er wieder um Turniersieg mitspielen, in Rom gibt es wahrscheinlich wieder ein Halbfinale, French Open gibt es Halbfinale, in Halle wird er was reißen, Wimbledon geht da wieder 2. Runde raus. Also einen kann man es ja durchsagen. Dann gibt es irgendwie Bronze bei den Olympischen Spielen, dann 2 schwache Auftritte bei den US Open, da geht er Viertelfinale raus und am Ende ist er Nummer 5 der Welt. Also irgendwie so läuft das ja eigentlich seit Jahren. Und dazu gehören halt immer diese Schwächephasen und die gehören einfach zu Zverev dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich jetzt mit Ende 20 da groß ändern wird. Das ist halt einfach Teil von Zverev.
Die einhändige Rückhand, dass er die nicht mehr beschäftigen konnte von Daniel Altmaier, das hat mich dann doch etwas ratlos zurückgelassen. Auf jeden Fall hier ist er in der ersten Runde ausgeschieden und das Turnier hat gewonnen am Ende. Alex de Minaur im Finale gegen Casper Ruud. Und dann haben wir noch ein Turnier in Santiago de Chile gehabt. Hast du gesehen, was das für unglaubliche Bedingungen dazwischendurch waren?
Also, ich habe gedacht, du spielst auf die Szene der Woche.
Nee, auf die Szene kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber es waren am Anfang der Woche waren lustige Bilder zu sehen, wo der Ball gar nicht mehr abgesprungen ist auf dem Sandplatz. Zwischendurch solche Platzfehler waren da drin.
Ja, ist nicht so gut gelaufen, ne?
Das ist nicht ganz so gut gelaufen. Das ist der letzte Ort des Golden Swings gewesen in Südamerika. Und prinzipiell sind diese Turniere ja immer sehr interessant. Und auch dieses Turnier war sehr interessant. Am Ende standen Alejandro Tabilo und Sebastian Baez im Finale. Sebastian Baez hatte letzte Woche schon sehr gut gespielt und hatte seinen Turniersieg geholt und steht auch diese Woche wieder im Finale.
Top 6 im Race übrigens.
Platz 6 im Race, ja.
Also auch nicht weit von Zverev entfernt.
Aber,
hätte man jetzt nicht gedacht, aber ja.
Aber eine gute Turnierplanung, es geht nichts darüber. Ne?
Ja, klar. Ich meine, der ist jetzt 23, der zieht das jetzt nach 10 Jahren durch. Der hat irgendwie zwischen 15 und 20 Turniersiege da stehen. Der wird auch irgendein Masters auf Sand gewinnen. Ich traue dem auch ein Halbfinale bei den French Open irgendwann zu. Also das ist ein sehr streaky Spieler, aber einer, der teils überragend gut sein kann. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen, damals hat er die Matchbälle gehabt gegen Zverev, wo dann Zverev später im Halbfinale umgeknickt ist, hätte er auch genauso gut ins Halbfinale einziehen können.
Ja.
Und ich glaube, er wird am Ende eine bessere Karriere hingelegt haben als Diego Schwartzmann.
Corentin Moutet, dann kommen wir auf die Szene zu sprechen. Corentin Moutet stand im Halbfinale. Im Viertelfinale hat er gegen Nicolas Jarry, den an 1 gesetzten Chilenen, in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile gespielt und hatte gleich im allerersten Ballwechsel hat er einen Aufschlag von unten gespielt. Das hat den Unmut der Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich gezogen und auf ihn gezogen. Corentin Moutet ist allerdings auch einer, dem das eher wenig ausmacht und der in solchen Bedingungen dann auch gerne mal sein bestes Tennis spielt. Hat er auch gezeigt gegen Nicolas Jarry, 7-6, 7-6 gewonnen, hat hinterher den Djokovic-Gruß gemacht, wo er so die Arme wegwirft vom Herzen, weil er dann und wie er dann ausgebuht worden ist. Das war wirklich ganz famos. Aber das Karma hat zurückgeschlagen. In Form und in Person von Alejandro Tabilo, Landsmann von Nicolas Jarry, der in 3 Sätzen gewonnen hat, dann gegen Corentin Moutet. Das waren spektakuläre 48 Stunden für den Franzosen.
Ja, das ist ja ein Troll vom Herrn. Also auch schon immer gewesen. Und einer, der also absoluter Saisonarbeiter ist. So 5 gelungene Turniere im Jahr, sonst läuft da nicht viel zusammen. Eben liebt das Trollen, hat danach auf Twitter irgendwie sowas geschrieben. Ich wollte Liebe statt Hass bringen, was weiß ich und so. Also und du hast schon beschrieben, hat Djokovic gemacht, aber hat ja dann auch die Verneigungsgeste gemacht, er hat die Kusshände wie Agassi gemacht. Also hat er eigentlich ein Best of aller Verbeugungen, was weiß ich, da für 40 Sekunden gebracht. Und man muss sagen, wegen dem Match, keine Ahnung, haben ihm 3 Leute applaudiert, wenn es hochkommt. Ne? War irgendwie sein Coach und noch irgendwer. Und ansonsten haben die den ja komplett ausgeschwiegen oder ausgebuht. Und ich glaube, der fand das so gut. Der hatte so einen Spaß dran gehabt.
Ja.
Und Jarry war ja auch ein bisschen pissig da am Netz.
Ne? Ja, das war er. Der war nicht einverstanden mit der Verhaltensweise von Corentin Moutet, aber wie gesagt, das Karma hat zurückgeschlagen. Alejandro Tabilo hat dann das übernommen und hat in 3 Sätzen gewonnen und stand jetzt im Finale gegen Sebastian Baez. Alejandro Tabilo, der von den kanadischen Journalisten ganz, ganz gerne dann als einer der Iren dann auch genannt wird, weil er, ich glaube, eine kanadische Mutter hat. Auf jeden Fall.
Auch aufgewachsen ist, ne?
Ja, auch aufgewachsen ist in Kanada und er gilt quasi als Halbkanadier. Auf jeden Fall, der hatte hier ein sehr gutes Turnier dann und hat am Ende im Finale gestanden gegen Sebastian Baez. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, auch das Match noch nicht beendet, leider. Haben wir sonst noch was zu dieser Geschichte?
Ja, also ich meine, ist natürlich irgendwie, ne, also der Andy Murray-Tweet, wo die Meinung jetzt nicht ganz so unpopulär war, wie er getan hat,
ja.
dass Tennis in Südamerika natürlich wunderbar ist. Wir wissen allerdings auch, ja, die ökonomischen Bedingungen stimmen da halt wahrscheinlich im Moment auch nicht unbedingt, um so ein Turnier im Moment in der Form durchzuziehen. Und ja, die ATP geht dahin, wo es Geld gibt. Und von daher werden wir da kein Tausender-Turnier sehen. Trotzdem ist es natürlich mit dem Sunshine Swing.
So, Golden Swing heißt er. Golden ja. Swing. Sunshine Double, recht. Golden Swing.
Ja. Da habe ich gerade einige Sachen durcheinander gebracht. Aber es ist natürlich immer noch eine tolle Sache. Sind wir uns ja auch alle einig.
Ja, sind wir uns auf jeden Fall einig. Diese vier Turniere machen immer großen Spaß und auch dieses Jahr waren diese vier Wochen wieder sehr spektakulär. Ach so, wir können noch drüber sprechen. Arthur Fies hat dann auch den Schiedsrichter mal seine Meinung gegeigt und so die ein oder andere F-Bomb losgelassen, weil er dann auch mit dem Platz nicht einverstanden war im Match gegen Pedro Martinez. Hatte dann verloren, aber der Supervisor war dann da und hatte sich dessen angenommen. Es ist nicht so ausfallend geworden wie bei Andrei Rublev. Insgesamt war es.
Er hat sich entschuldigt.
Er hat sich entschuldigt, genau. Und es waren insgesamt eine Woche mit extrem vielen Geschichten auf der ATP-Tour. Also bislang eine der Wochen auf der ATP-Tour außerhalb der Grand Slams, beziehungsweise des Grand Slams, die mir am meisten Spaß gemacht hat, weil das war, ja, das war so sehr gutes Tennis. Es war 24-Stunden-Tennis vor allen Dingen auch. Und es war mit sehr vielen Geschichten verbunden. Und deswegen haben wir uns ein bisschen länger jetzt um die Herren gekümmert. Gleich, wenn wir uns nochmal wieder hören, dann werden wir über den Deal der ATP mit einem saudischen Investmentfonds unterhalten und dann auch noch über Andy Murrays nahendes Karriereende sprechen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Zwei News der Woche haben wir noch und Andy Murray hätten wir auch in unserem Teil eben mit unterbringen können, aber da er eine der Figuren ist des Tennis der letzten 20 Jahre, haben wir uns gedacht, da müssen wir dann auch einmal gesondert darüber sprechen. Andy Murray hatte keinen guten Start in dieses Jahr und dann hat er auch zwischendurch dann immer mal wieder zu hören bekommen, warum tritt er denn nicht zurück? Er beschädigt seine Legacy und Andy Roddick hat das ganz schön in einem Podcast mal gesagt, Leute, der hat die letzten 20 Jahre mit das Tennis bestimmt, ist mit einer künstlichen Hüfte wiedergekommen. Und wenn wir in 15 Jahren auf seine Karriere draufschauen, wird niemand sagen, oh, dieses eine Match in Montpellier, das war aber ganz schön bitter. Und damit hat er seine Karriere so ein bisschen runtergebracht. Drei Grand Slams hat er dann am Ende dann doch noch gewonnen und war zwischendurch Weltranglisten-Erster und war in einer Zeit da, wo er zu den Big Four dann ja auch gehörte, mit Novak Djokovic, mit Rafael Nadal und mit Roger Federer. Und er hat jetzt gesagt in Dubai in der letzten Woche, dass er wohl nicht mehr viel länger als den Sommer spielen wird, dass er gerne nochmal Olympia spielen wollen würde und dass er natürlich Wimbledon spielen wird. Aber er sieht sich momentan nicht länger als den Sommer spielen. Das ist die Karriereende-Ankündigung von Andy Murray, die wir 2019 schon zum ersten Mal gesehen haben. Damals mit einem spektakulären Video. Ich hoffe, es gibt nicht nochmal ein spektakuläres Video.
Nee, und wir können auch davon ausgehen, direkter wird es nicht mehr werden. Also er hat zwar gesagt, naja, wenn das Letzte da ist, sagt das vielleicht sagt das auch nicht. Aber viel mehr würde sich hier nicht festlegen lassen, glaube ich. Denn gewinnt er in diesem Jahr noch Wimbledon, dann spielt er wahrscheinlich noch ein Jährchen. Er wird in diesem Jahr nicht Wimbledon gewinnen, also wird er wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich glaube, er will sich auch nicht festlegen, wo er zurücktreten wird. Also er wird für die Olympischen Spiele sicherlich eine Wildcard bekommen. Er ist zweifacher Sieger. Also da wird er schon dran teilnehmen. Das, denke ich, wird sich einen Weg finden lassen. Wimbledon wird er schauen, wie er damit eben der bestmöglichen Form reingeht. US Open wird als ehemaliger Sieger, denke ich, auch nochmal spielen. Und dann, glaube ich, ist im Anschluss auch nochmal Davis Cup. Da kann ich mir vorstellen, dass er dann zum Beispiel zurücktreten würde.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Er war etwas genervt denn jetzt auch von der ständigen Fragerei, wann er denn jetzt sein Karriereende bringen würde. Und er hat gesagt, er hatte auch keine Lust mehr darauf zu antworten. Er würde jetzt das letzte Mal darauf antworten. Und er sagte dann, dass er wohl nicht länger als den Sommer spielen würde. Lass uns noch einmal gerade drüber sprechen. Wann ist dir Andy Murray das erste Mal aufgefallen und was hast du an seinem Tennis am meisten geschätzt? Wir werden wahrscheinlich im Sommer dann nochmal eine Sondersendung darüber bringen, aber so ein bisschen deine größten Erinnerungen an Andy Murray, wo wir jetzt schon mal darauf vorbereiten können, dass er seine Karriere beendet.
Ja, erste große Erinnerung sicherlich das Match damals in Wimbledon gegen Nalbandian. Müsste jetzt nochmal nachgucken, ob es Nalbandian gewesen ist. Müsste so 2-3, 2-4, vielleicht war es auch 2-5 gewesen sein, wo er damals noch so krass gekrampft hat und so. Und ja, ja auch sehr spannend an ihm gewesen. Er und die britische Presse haben sich sehr aneinander abgearbeitet und darüber hinaus oder während dieses Prozesses hat sich aber auch sein Profil sehr geschärft. Also am Anfang war er so fast so ein bisschen so ein Witzbold. Da jetzt natürlich in berühmter Erinnerung, gerade in Großbritannien, ist diese Geschichte geblieben bei der Fußball-WM 2006, wo er gesagt hat, na, ist auf jeden Fall gegen die Engländer. Das kam nicht so richtig gut an damals. Und danach ist er auch ein bisschen ernsthafter so in seiner ganzen Art geworden und irgendwann ist er so ein bisschen das gute Gewissen des Tennis geworden. Und ich glaube, dessen war jetzt aber auch am Ende ein bisschen überdrüssig und wollte jetzt eigentlich, glaube ich, in Ruhe so ein bisschen seine Arbeit verrichten. Und ja, ich war jetzt natürlich dadurch, dass ich so lange in Großbritannien gelebt habe, irgendwie, ne, war das ja quasi so ein bisschen der Heimspieler und dadurch war ich ja auch häufiger auf Pressekonferenzen bei ihm und ja, ich meine, wahrscheinlich gibt es niemanden, der ihn nicht schätzt, ne? Da wäre ich jetzt ein bisschen überrascht irgendwie, wenn es jemanden gäbe, der ihn nicht mag oder ihn nicht interessant oder wichtig oder so findet.
Meine erste Erfahrung ist übrigens auch, 2005 war es mit Nalbandian. 2005 war ich das einzige Mal privat in Wimbledon und damals gab es noch den großen Tim Henman, der so quasi sein letztes Halali bringen wollte und in der Zeitung gab es ein Zitat von ihm, I'm ready, fit and able, ist dann in der ersten Runde ausgeschieden und dann konzentrierte sich alles auf Murray und ich war den einen Tag da, wo Murray spielte und das schon auf einem der ganz großen Courts und es war eine unglaubliche Begeisterung dann zu spüren. Da hat er in der ersten Runde gegen George Bastl gewonnen, in der zweiten gegen Radek Stepanek, damals an 14 gesetzt und hat vielleicht dann auch den Wurm hinterher in der Kabine gemacht, aber das war ein bemerkenswertes Jahr damals, 2005, als er raufkam. Und das war meine erste Erfahrung mit Andy Murray. Und was ich jahrelang nicht gerafft habe, als er wirklich in der Weltspitze war und als er Nummer 1 der Weltrangliste auch war, wo denn seine Stärken lagen, das habe ich erst irgendwann später gemerkt, dass er einfach jeden Ball in der Defensive zurückgebracht hat, dass er eine super Rückhand hatte, dass er einen sehr guten Aufschlag hatte. Das war alles nicht so flashy wie bei den anderen Dreien, die wir ja kennen mit Nadal, mit Djokovic und Federer. Bei ihm war es immer so ein kleines bisschen, man muss den zweiten Blick drauf werfen bei ihm, fand ich.
Ja, er hat sich nicht so weiterentwickelt wie die anderen, ne? Die anderen drei haben ja alle irgendwo ihr Spiel nochmal neu erfunden im höheren Tennisalter. Und das ist ihm dann, würde ich sagen, auch verwehrt geblieben. A, weil er so viel Verletzungen hatte und B, weil er in sich am Ende dann doch auch eine passive Attitüde hatte. Also das, was wir jetzt hier über Hurkacz und Zverev gesagt haben, ist ja bei ihm auch so. Ich meine, es gab jahrelang die Diskussion über, sollte er die Vorhand nicht mal ein bisschen positiver einsetzen, ein bisschen aggressiver einsetzen. Das hat dann ein paar Mal unter Lendl geklappt, aber am Ende ja eigentlich auch nicht. Zweiter Aufschlag war immer zu schwächer. Also er war so ein bisschen der Normalsterbliche unter diesen Top 4. Und wahrscheinlich in einer anderen Ära hat er irgendwie 8 Grand Slams gewonnen. Aber er hat nicht nochmal die Stufe wie die anderen nehmen können. Und daher bleiben halt so ein paar besondere Momente. Ich glaube, du hast ja nach besonderen Momenten gefragt. Ich war damals da, als er Olympia 2012 gewonnen hat. Mhm. Also war ich auch vor Ort. Das bleibt mir natürlich sehr. Und dann hat er ja innerhalb der nächsten 2-3 Jahre eben den Rest seiner wirklich großen Titel geholt. Und dann ist ja eigentlich auch alles schon zu Ende gegangen mit dieser Jagd nach der Nummer 1, die er dann beendet hat im letzten Match des Jahres bei den Finals. Und danach war eigentlich Schluss. Danach hat er die Hüftverletzung gehabt und ist nie wieder auch nur annähernd daran gekommen.
Ja, und ich war 2019 bei dieser bemerkenswerten und legendären inzwischen Pressekonferenz dabei an einem Freitagmorgen um 11 Uhr im großen Pressekonferenzraum bei den Australian Open, als er unter Tränen dann sein Karriereende damals verkündete und ich damals komplett gejetlaggt gedacht habe, gleich muss ich anfangen hier zu weinen, weil ich mit so vielen Emotionen nicht umgehen konnte. Und dann gab es dieses bemerkenswerte Match dann noch gegen Roberto Bautista Agut in 5 Sätzen in der Melbourne Arena, beziehungsweise in der John Cain Arena dann noch. Und und dann hat er dann doch noch weitergemacht ein paar Jahre und hat ja durchaus noch Erfolge gefeiert und feiern können. Und das mit dieser Verletzungshistorie ist ja auch bemerkenswert. Also Andy Murray hat seine Karriereende angekündigt. Am Ende müssen wir dann nochmal mit einer trockenen Nachricht enden. verbunden und die ja durchaus Implikationen hat für die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Die ATP hat letzte Woche verkündet, dass sie einen Deal eingegangen ist mit einem saudi-arabischen Staatsfonds, PIF. Der kooperiert nicht nur mit der ATP, sondern auch mit dem Fußball, mit dem Golf, hat auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Karim Benzema oder Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien gegangen sind und hat jetzt angekündigt, dass in den nächsten Jahren die ATP-Weltrangliste auch nach PIF benannt wird, dass dann auch die größten Turniere gesponsert werden von diesem saudi-arabischen Staatsfonds. Andrea Gaudenzi hat letztes Jahr gesagt, dass er in aktiv die Zusammenarbeit suchen wollen würde, weil ihm er möchte nicht, dass es dem Tennis so ergeht wie Golf, wo es ja dann diese Konkurrenzserie jetzt gibt mit LIV Golf, wo es dann erst hieß, die PGA lässt sich nicht übernehmen oder lässt sich nicht auf einen Deal ein mit Saudi-Arabien und dann gab es dann diese Konkurrenztour und inzwischen gibt es zwei verfeindete Touren momentan und deswegen ist Andrea Gaudenzi hier dann auch aktiv geworden als Chef der ATP. Ja, und Sportswashing geht weiter, so müssen wir es dann, glaube ich, auch sagen.
Ja, und es fühlt sich natürlich an wie ein noch relativ kleiner Dominostein, wo nicht ganz klar ist, wie die anderen Dominosteine aussehen, weil, also, was zahlen sie jetzt? 100 Millionen dafür das Ranking? Aber ehrlich, wer achtet aufs Ranking? Ne? Weißt du, wie es vorher gehießen hat?
Nee. Ich weiß nur.
Pepperstone, meine ich.
Ja, Pepperstone, ne? Genau. Pepperstone HP, ja. Genau.
Und es achtet halt niemand drauf. Also von daher, es würde ich mal sagen, ist eigentlich eine Eintrittskarte an den Tisch und am Tisch wird weiter verhandelt und wir werden sehen, wo es hingeht. Was sie ja eigentlich wollen, ist, was sie zumindest nach außen sagen, ist das Masters-Turnier vor den Australian Open. Die Australian Open wollen sich das natürlich nicht gefallen lassen, weil dann wäre Australian Summer of Tennis in der Form erstmal weg. Und dann haben sie sich ja eben versucht, mit den anderen Grand-Slam-Turnieren zusammenzuschließen, um diese Premium-Tour zu gründen. Das könnte natürlich sein, wenn es dazu kommt, dass die Saudis da ein Teil von sind oder kann auch sein, dass sie da kein Teil von sein sollen. Aber ich würde sagen, sie haben sich jetzt die Eintrittskarte gesichert. Und jetzt werden wir sehen, wo die Verhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten hinführen. Jetzt haben sie da ihre 100 Millionen, waren es jetzt, glaube ich, für gezahlt. Ist am Ende ein eher kleiner Betrag, auch was die ATP angeht. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, es war die Eintrittskarte und jetzt gucken wir mal, wo es wirklich hingeht.
Und ich glaube, da wird es in den nächsten Monaten dann auch noch eine ganze Menge mehr an Geschichten geben rund um den Einstieg von Saudi-Arabien und ob Saudi-Arabien dann das 10. 1000er-Turnier bekommen wird, das dann direkt vor den Australian Open stattfinden soll. Das steht zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fest. Ich kann mir so vorstellen, also was hier sicherlich mindestens in den Deal noch reingeschrieben ist, so eine Geschichte wie nach Turin kriegen wir die ATP Finals und wir haben das erste Zugriffsrecht auf einen 1000er, wenn auf 10 erhöht wird, weil was ja gut möglich ist, auch wenn wir diese Premium-Tour da bekommen, dann ist ja die Idee, dass 14, 15, 16, 17, mal gucken, wie viele große Turniere sind, dann hat man die 9 bisherigen plus 4 Grand Slams, sind wir bei 13, aha, hätten wir bei den Saudis ein 14, kommt vielleicht noch jemand rein und holt sich die Nummer 15. Also sowas kann ich mir vorstellen, dass das schon mal Teil des Deals ist, wir es jetzt aber noch nicht wissen.
Das werden wir in den nächsten Monaten weiter beobachten. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady bzw. PayPal. In der nächsten Woche ist Indian Wells. Wir werden uns dann in 2 Wochen wieder hören mit allem rund um das Turnier in Indian Wells. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.